Du nimmst ein Stück Knete, okay? Du formst das zu einem Ball und legst es auf eine feste Unterlage. Und dann nimmst du die Arschbacken auseinander und setzt dich auf die Knete drauf. Und diesen Abdruck musst du zu einem Analogen bringen. Und der kann dir dann deine Zukunft, der kann dir dann die Zukunft lesen.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich würde eigentlich aus dem heimischen Schoß zurückbegrüßen, aus meiner Sutterer Wohnung in Köln-Süd, 4 Quadratmeter mit Toilette und kleiner Kitchenette, aber ich befinde mich weiterhin auf Bali, denn ich habe eine Mittelohrentzündung bekommen, was nur ziemlich das Beschissenste ist, wenn man fliegen möchte, weil dann hämmert es einem die Trommelfelle raus. Sonst fühle ich mich aber ganz gut, dank der Antibiotika, und deswegen grüße ich meinen geliebten Ötze Kosa im zauberhaften Karlsruhe. Wie geht es dir?
Gute Besserung, Basti. Alles danke, Gute, danke. Mein Freund. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dein Gehörgang und dein ganzes olfaktorisches und nasales, introvertiertes Analsystem aushält. Und Digga, Tripper,
mein olfaktorisches, infantiles Analsystem.
Ja, dein Tripper irgendwann kommt irgendwann ins Ohr. Ich hab's gesagt.
Ich hab gewusst, irgendwann wandert er von der Schlange hoch. Es ist ja ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Das übrigens, wusstest du, dass das der Hauptgrund ist, warum Männer weniger Blasenentzündung bekommen, weil der Harnweg so lang ist? Bei Frauen ist der Harnweg ja sehr kurz, der Harnleiter. Und deswegen ist der Weg von Bakterien in die Blase sehr viel kürzer. Bei Männern wie uns, speziell bei Männern wie uns. Ich meine, seien wir ehrlich, wir haben einen stabilen Unterarm da. Das ist einfach so.
Ja, ich nicht. Du weißt ja, ich bin im Mikrobereich, Basti.
Nein. Als der Zündchen damals kam, da hat er die extra große Machete mitgenommen. Da hat er so einen Teil von Kettler gehabt, weißt du, so ein Heckenschneider. Damit ist er da durch. Ja. Die ganze Familie, alle waren beeindruckt, als du das Teil ausgepackt hast.
Ich wollte es nicht sagen, aber Kreissäge. Okay?
Kreissäge.
Danke an Stiel für Sponsoring.
Wir müssen vorsichtig sein mit dem Thema kleine Penisse, weil da gab es schon mal richtig Ärger. Weil ich ja mal gesagt habe, mit Mikropenis, sagen wir mal, wird das Leben härter. Und da gab es dann ganz viele, das kann man so nicht sagen und so. Ich glaube, dass es für viele Männer eine sehr schwierige Lage ist. Ich bin ganz froh, dass ich, schön, dass wir bei diesem Thema nach 3 Minuten angekommen sind. Ich bin ganz froh, dass ich beschnitten wurde. Ich weiß auch nicht, ich dachte, das wäre jetzt einfach mal ein guter Öffner. Nein, aber weißt du stehst doch immer am Pissoir neben den anderen Typen und dann packen die dieses schlabberige Würstchen aus, eigentlich sieht der Pimmel ja mit Haut echt beschissen aus. Das sieht ja einfach aus wie eine traurige, tote Wurst.
Warum sind wir, ey, Bruder, guck mal, es sind jetzt 2 Minuten und ja, so circa 30 Sekunden, sofort über Geschlechtskrankheiten zum, Blasenentzündung und jetzt sind wir wieder bei Pimmel. Warum? Was ist unser? Das ist doch kein Leben, Alter. Das ist,
doch.
Aber ja, viele, also du guckst
der Pimmel-Podcast mit Ötze Kosa und Basti Mierendorfer.
Du guckst rüber beim Pissoir. Du bist der Typ, auf jeden Fall.
Also ein Pimmel abchecken, ganz Klassiker. Natürlich erstmal um den eigenen Marktwert zu gucken. Ja. Natürlich um zu schauen, wie, also es, man muss ja sagen, es gibt ja wirklich viele. Viele, viele Varianten von Penissen. Das ist ja Penisse, Peni. Peni, wie die Wissenschaft sagt, gibt es ja in allen Variationen.
Peni
gibt,
ist
ich glaube, Plural? Ich glaube, es heißt Peni, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Und es ist ja so, dass es wirklich völlig unterschiedlich ist. Es gibt zum Beispiel einen relativ bekannten deutschen Prominenten, von dem mir 3 separate andere prominente Frauen Penisbilder gezeigt haben, die er ihnen geschickt hat. Und dann habe ich mir die angeschaut. Es war eindeutig der gleiche Penis. Und das war ein so hässlicher, zinkiger, abgehangener, das sah aus wie so ein Schweinehaken, weißt du, wo du so eine Schweinehälfte dran hängst.
Oh nein,
das Ding sah gebogen aus, ganz komisches Teil. Ich habe mich gefragt, also wenn die Wurst schon so hässlich ist, muss man dann, also ich finde ja Dickpics insgesamt, erst ist übergriffig, total dämlich und ich verstehe auch überhaupt nicht, was es soll. Aber wenn schon Dickpic, dann auch ein schöner Pillemann. Also wenn du dann so eine 3-Wurst hast, das finde ich wirklich nicht gut. Das sollte man lassen. Einer der hässlichsten Pimmel, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und der Typ denkt, er müsste alle damit beschicken. Grüße gehen raus. Ich darf natürlich nicht sagen, wer es ist. Ihr könnt zu Hause ja mal raten.
Also, Vielen Dank erstmal für deine Beurteilung als Penisfachmann und Penisanatomie-Spezialist.
Anatomist.
Penisspezialist. Das ist eine Visitenkarte. Bastian Bielendorfer, Penisanatomist. Weißt du, das musst du am Pissoir den Leuten verteilen. Du so, wenn sie mal ein Gutachten brauchen.
Genau, dann kommst du mit so einem Lineal. Nein, aber guck mal, man hat im 18. Jahrhundert ja auch geglaubt, dass man am Kopfumfang, also an dem Vermessen des Kopfes, zum Beispiel psychische Erkrankungen und so ablesen könnte.
Nein, nicht dein
Ernst. Doch. Es gab eine eigene, war das eine medizinische oder psychologische, ich glaube, es heißt Phrenologie, ich weiß aber nicht genau. Also der Glaube, dass der Kopf in verschiedene unterschiedliche Teile unterteilt ist und dass die Ausprägung dieser Kopfoberteile die Persönlichkeit ausmachen will. Ist natürlich, wissen wir jetzt, komplett gequirlte Scheiße. Aber mein Gott, die Menschheit hat an viel gequirlte Scheiße geglaubt in den letzten paar tausend Jahren, dementsprechend.
Das ist nicht dein Ernst. Die haben dann wie kann ich mir das vorstellen? Die hatten dann so Messgeräte und Lineale etc. und haben dann anhand der Form des Schädels haben die dann eine Diagnose gestellt oder wie?
Also ich würde es, warte mal, damit ich jetzt nichts falsch sage, ich google es mal schnell. Also die Phrenologie, die Seelenlehre, ist unterscheidend von der Blablabla, beeinflusste die Kraniologie, die Schädelkunde. Und der Blabla war das am Anfang des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit rassistischen Theorien populär. Also die Nazis waren wahrscheinlich richtig topo. Aber es ging halt darum, dass man Erkenntnisse der Evolution, Verbreitung späterer Entwicklung, Grundannahmen. Ah, genau. Ja, dass der Kopf, also dass der Kopf zum Beispiel sowas wie charakterliche Einzelheiten hätte. Also dass oberhalb des Ohrs zum Beispiel der Bereich für Fleiß, Erwerb und Genauigkeit ist. In der Mitte des Kopfes für Gewissenhaftigkeit, hinterm Ohr Mut und Verteidigung. Und dass die Maße auf der Schädeldecke ausmachen würden, wie viel du davon hast, ist natürlich komplette Scheiße. Also es ist gar nichts mit der Wirklichkeit
zu tun. Ja, aber wenn man, das erinnert mich an die Lehren von Frederik Anal, weil der macht ja die Analogie. Und das ist direkt unterm Arschloch gibt es einen Bereich. Also man kann ja Kaffeesätze lesen, aber es gibt auch Arschloch lesen. Weißt du, dafür musst du...
Ich habe letzte Woche...
Aber warte, ganz kurz, Basti, ich muss dir das kurz erklären. Du nimmst ein Stück Knete. Okay, du formst das zu einem Ball und legst es auf eine feste Unterlage und dann nimmst du die Arschbacken auseinander und setzt dich auf die Knete drauf und diesen Abdruck musst du zu einem Analogen bringen und der kann dir dann deine Zukunft, die Zukunft lesen, weil straight nach dem Motto, zeig mir dein Arschloch und ich sag dir, wer du bist.
Ja, das ist wirklich schön. Und, das ist eine schöne Idee. Ich kann mir auch gut vorstellen.
Weil es unverschämt war, Entschuldigung, weil es ja unverschämt war, jemanden direkt seinen Hinterteil zu zeigen, hat man sich auf die Knete gesetzt. Und also Frederik Anal.
Analogist. Ja. Das scheint mir alles sehr nachvollziehbar zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht damals dieses aus der Glaskugel lesen, darauf basierte, dass unter dem Tisch immer ein Mann mit gespreiztem Arsch oben hin, den Kopf, den Arsch nach oben, die Kugel lag so gesehen auf dem Arschloch auf und die Wahrsagerin hat durch das Arschloch gelesen. Vielen Dank, Bruder. Das klingt jetzt so Bruder, absurd.
Ich sag dir ehrlich, eins, Basti.
Bin mir relativ sicher, sowas gibt's.
Ich schwöre dir, Basti, wenn man das anbieten würde, es würde auf jeden Fall einer würde kommen und dir das abnehmen.
Also ich habe auf jeden Fall vor einem halben Jahr oder so einen Bericht gesehen über Leute, die glauben, das ist jetzt kein Witz, dass der Analtrakt, der Po-Trakt empfänglich wäre zum Beispiel für Licht und Schwingungen und so. Und die legen sich dann in den Garten, spreizen die Beine und zeigen ihr Arschloch zur Sonne. Und die Sonne soll dann angeblich ins Arschloch scheinen. Und ich meine, da gibt's ja nun wirklich den alten Sinnspruch aus der deutschen Literatur, Rira Runkel, im Hühnerarsch ist dunkel. Kann ja auch nicht helle sein, scheint ja keine Sonne rein. Also wahrscheinlich ist es genau daher kommt. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt theoretisch mal in einem schönen Sonnenaufgang komplett nackt auf einem Hügel mit gespreizten Beinen Richtung der Sonne das Arschloch bescheinen lassen würden, vielleicht würde es unserer Gesundheit helfen, vielleicht wäre es gut für deinen Nacken und also noch besser für meine Mittelohrentzündung.
Bro, ich kann dir eins sagen, wenn wir zwei das machen würden, dann wäre ein wissenschaftliches Phänomen, dass sich die Sonne zum ersten Mal übergeben würde. Einfach so, verstehst du?
Sonnenflecken, einfach Sonnenflecken.
Sonneneruptionen, einfach, also ich kann mir, glaub mir, Vögel würden vom Himmel fallen. Wenn, überleg mal, ein Vogel fliegt über einen Hügel und wir zwei einfach so mit gespreizten. Oh mein Gott. Warum sind wir so dumm? Also, wie kommen wir auf sowas eigentlich jetzt?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt so viele Dummigkeiten auf der Welt. Ich habe vorgestern noch gesehen, dass 1988 ein Profi-Fallschirmspringer gestorben ist, weil er Berufsprofi, ist mit dem Flugzeug hochgeflogen, hatte die Kamera sogar dabei, um die anderen Fallschirmspringer zu filmen, springt aus dem Flugzeug und realisiert dann in der Luft, dass er gar keinen Fallschirm angezogen hat.
Digga.
Das ist nur wirklich einer der dümmsten Tode, die man überhaupt sterben kann. Also ich meine, ein Fallschirmsprung hat ja eine gewisse Vorbereitung. Ist ja jetzt nicht so, man zieht ja schon am Boden den Fallschirm an, nicht oben im Flugzeug.
Aber das heißt, boah, das
der hat es echt
hart
geschafft, in diesem Flugzeug zu sitzen, sich mit allen zu unterhalten, dann wahrscheinlich noch ein Brot zu essen, dann in 8000 Meter Höhe zu steigen, dann rauszuspringen und zu sagen, ups, habe ich doch was vergessen. Ist nicht gut ausgegangen für den Jungen.
Das ist wirklich hart. Also das habe ich auch gelesen. Der arme Alter, was glaubst du, was der für Angst hatte? Oh mein Gott.
Ja, das ist ziemlich scheiße, weil...
Das ist richtig scheiße, ey.
Ja, das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße.
Ja, aber es ist dumm. Es ist dumm. Es ist also wirklich der Moment, wo du halt merkst, sorry, dass ich lache, und du sagst halt so, scheiße, das heißt Fallschirmspringen, nicht springen, weißt du, das heißt einfach nicht springen. Aber vielleicht, hey, aber du musst halt immer überlegen, der Typ ist schon 1000 Mal aus dem Flugzeug gesprungen.
Ja,
aber wie oft ist es, dass du aus dem Haus gehst und sagst, hey, ich habe einen Schlüssel vergessen?
Ja, gut, aber
aber
ich meine, wie du schon sagst, es heißt Fallschirmspringen. Also das ist nun wirklich das Essentielle. Also wenn er keine Hose angehabt hätte, wäre zwar doof, dann würde der Pille mal ein bisschen flippy-flappy machen. Aber das Einzige, was du beim Fallschirmspringen wirklich nicht vergessen darfst, ist der Fallschirm. Alles andere Fallschirm ist theoretisch nicht so schlimm. Gut,
oder?
Die frieren die Gliedmaßen ab in 8000 Metern, aber egal.
Beide Sachen, also Fallschirm und Springen. Wenn du beides vergisst, ist nicht cool.
Dann sitzt du einfach so im Flugzeug und landest wieder. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm wie rausspringen.
Genau.
Ich frage mich, gibt es vielleicht, also das ist so ein bisschen wie die Frage, kann man überleben, wenn der Aufzug abstürzt? Ne?
Nein.
Du bist im Aufzug. Und warte. Okay.
Ja.
Die Antwort kommt gleich. Also. Du bist im Aufzug, ist übrigens noch nie passiert. Angeblich ist noch nie jemand in einem Aufzug abgestürzt und gestorben. Es sind schon viele Leute in Aufzugsschächte gefallen, weil viele ja blöd sind. Ich habe letztens noch ein Video gesehen von irgendeinem chinesischen Jugendlichen, der es für eine gute Idee hielt, gegen die Tür von dem Aufzug zu treten. Hinter der Tür, also hinter dieser Metalltür, die sich auseinanderschiebt, war aber gar kein Aufzug, weil der war 4 Stockwerke höher. Dann fiel die Tür rein und er fiel auch 16 Stockwerke tief. Das ist natürlich dämlich. Ja gut, selber
schon. Oh mein Gott, aber warum, Alter? Warum?
Richtig, warum das hat er sich 16 Stockwerke lang dann auch gefragt. Aber
du bist ein Wichser.
Jedes Menschenleben ist kostbar, tritratrullala, alles richtig. Aber es gibt auch Sachen, dafür gibt es den Darwin Award. Du kennst den Darwin Award, wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Also Verbesserung der menschlichen Genetik durch das eigene Ausscheiden aus der Gesamtmasse. Und also zum Beispiel gibt es einen Bericht über einen Touristen, einen russischen Touristen in Australien. Die haben kampiert an einem Fluss, in dem es Salzwasserkrokodile gibt. Salzwasserkrokodile sind die größten Krokodile der Welt, 7 bis 8 Meter lang, fressen sehr gerne Menschen und jeder wusste, dass sie da sind. Das sind Warnschilder. Da sind Leute, die dir vorher sagen, auf gar keinen Fall an das Flussgebiet gehen, an den Rand gehen, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Und der Typ hat 2 Flaschen Bier geäxt, hat zu seinen Kumpels gesagt, guck mal, wie cool ich bin, ist ins Wasser gesprungen und immediately von ungefähr 10 Krokodilen gefressen worden. Da würde ich dann auch sagen, ja gut, also Glückwunsch, mein Bruder. Das, da gehe ich nicht mehr hinterher mit dem Kescher und hole noch die Füße raus. Also da bist du dann selber schuld. Bei dem Fallschirmspringer würde ich sagen, da ist halt dieser klassische, ich glaube, wenn du so ein erfahrener Fallschirmspringer bist, dann hast du einfach diese Automatismen. Und da besteht dann nämlich die Gefahr, wenn Sachen automatisch werden, dass du irgendeinen essentiellen Schritt vergisst.
Ja.
Und klar, nicht den Fallschirm anzuziehen, das ist schon, ich möchte mir die Gedanken von dem Mann nicht vorstellen, wie es wohl war, wenn die letzten 5000 Meter fällst du und denkst so, oh fuck. Aber jetzt zurück zum Aufzug. Im Aufzug, der abstürzt, in die Luft springen. Rettet es dein Leben oder nicht?
Nein.
Kandidat hat 100 Punkte. Nein, es rettet dein Leben nicht. Leider nein. Die Mythbusters haben das irgendwann mal getestet. Ich fand das sehr spannend. Man springt nämlich in die Luft. Aber, boah, ich kriege das physikalisch nicht erklären, dafür müssen wir Remford anrufen. Ja, aber du springst also auf jeden Fall in die Luft.
Ja. Ich kann dir das erklären. Also ich glaube es mit meinem Physikwissen, weil dein Körper wird ja auch beschleunigt. Also während du mit dem Aufzug fällst du ja in der gleichen Geschwindigkeit. Und erstens, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dann noch abzuspringen, weil dein Körper ja diese Beschleunigung hat. Und auch der Zeitpunkt, Digga. Weißt du, das ist jetzt nicht so wie in den Filmen so. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, gesprungen. Haha, Glück gehabt. Aber auch die Decke haut sie dann gegen deinen Kopf. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie physikalisch. Ich kenne mich nicht so aus. Physiker lachen jetzt wahrscheinlich, weil ich irgendeinen Scheiß gelabert habe. Aber das wäre jetzt meine Erklärung.
Soll ich Remford dazu schalten? Soll ich kurz Remford dazu schalten, damit er
ja,
das erklärt?
Ja, mach doch mal. Ruf den mal an. Ja, warte, ruf ihn an.
Geht das? Warte mal, geht das? Krieg ich den hier dazu? So, warte, ich kann hier auf Plus drücken. Ja, die Physik-Hotline. So, weil
aber dann,
kann sein, dass jetzt bei dir kurz Pause ist, wenn ich den anrufe. Ich weiß nicht.
Ja, genau. Mach mal, gar kein Problem.
Okay, hinzufügen. So, jetzt kommt er gleich dabei.
Das ist einfach, wie sagt man? Es ist erschreckend, dass Basti mein Physikwissen nicht anerkennt und jetzt seinen Freund anruft, der mehr weiß als ich. Aber hey, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du über Pimmel redest, dann rufe ich nie einen Kumpel an. Weißt du?
Wahrscheinlich, ja, gut, aber der weiß so einen Scheiß wirklich. Ich rufe ihn gerade an, wahrscheinlich sitzt er wieder irgendwo in der Gartenhütte und onaniert auf alte Pixie-Bilder. Remford, geh ans Telefon. Ist deine Chance jetzt. Was ist denn los mit dir? Ah, da ist er.
Doch.
Reinhard.
Aber warte mal, hast du jetzt Lautsprecher an, Basti?
Nein.
Ich habe Lautsprecher an, ja.
Okay, dann hört man ihn. Okay, hey Reini, hier ist Özcan, mein Lieber.
Hi, hab ich gesehen. Was kann ich für euch tun, ihr Lieben?
Ey, wir nehmen gerade den Podcast auf.
Ja.
Ah, oh.
Und es geht um ein physikalisches Phänomen. Du kennst das, Absturz eines Aufzugs. Und wenn man kurz vorher hochspringt, weshalb das nicht funktioniert. Warum man stirbt.
Nee, du hast jetzt schon was vorweggenommen, Kosa. Es geht um die Frage, kann man das überleben? Der Aufzug stürzt ab und in dem Moment, in dem er abstürzt, springst du in die Luft. Überlebst du dann oder nicht?
Das ist eine schöne Frage. Nee, tust du nicht. Du stirbst genauso.
Aber lachen.
Weil du wirst ja beschleunigt, ne, Richtung Erde. Und ob du kurz vorher hochgesprungen bist oder nicht, ist vollkommen egal. Im Grunde die Beschleunigung, die du der Erdbeschleunigung kurz entgegensetzt, die kannst du abziehen, aber du wirst ja trotzdem die ganze Zeit beschleunigt, während du den Fahrstuhlschacht runterfällst und bis am Ende unten trotzdem in Matsche.
Reini, ich habe das Gleiche gesagt. Ja, okay, bitte. Ja, danke.
Du bist auch schlau. Also, sagen wir mal so, wenn mal angenommen, du könntest so hoch springen, wie der Fahrstuhl fällt und das genau in dem Moment, kurz bevor du unten ankommst, dann wäre das okay, aber das kannst du halt nicht.
Also Michael Jordan, theoretisch, wenn Michael Jordan in einem... Nein?
Nein.
Michael Jordan mit Kangoo-Jumpschuhen. Michael Jordan mit Kangoo-Jumpschuhen könnte theoretisch in einem fallenden Aufzug im Empire State Building überleben.
Rein theoretisch ja.
Siehst du? So, Ich habe gewonnen. Okay. So, also es ist ein absolut realistisches Szenario.
Okay. Nein, warte, lass mich das kurz zusammenfassen. Özcan hat recht, ist der gebildete von euch beiden.
Danke.
Du bist ein dummes Schwein.
Danke, ey, Reini, ich liebe dich. Wir müssen unbedingt mal eine Folge zusammen machen, weil ich dich so sehr liebe. Danke, Reini, du bist der Allerbeste.
Ja, schön. Ja, das ist toll, dass ich euch beiden Schwänze dann auch mal zusammengebracht habe. So, Rinford, ich schmeiß jetzt hier wieder aus dem Anruf raus. Jetzt geh du mal wieder schön in Omas Kittelschürze und halt den Mund, ist ja unfassbar.
Ich bin gerade mit Nikolaus im Auto auf dem Weg nach München.
Ach wirklich? Warum ist Oktoberfest?
Ja.
Nee, er hat ein Leben, Basti. Er hat ein Leben, nicht so wie du. Verstehst du?
Macht's gut, hab noch viel Spaß. Ich muss dann mal wieder.
Danke, Grüße an Nikolas.
Ciao.
Ciao.
Krass, dass der mit so Leuten wie Nikolas Tesla abhängt. Wahnsinn.
Ja, krass, ne? Das ist einfach. Aber der Reini kennt sie alle. Lebendig.
Du kleines Verräterschwein. Du kleiner Verräter. Guck mal, ich erkläre etwas und ich denke halt so, aber wie ich mich nochmal runtermache, bevor ich das sage, einfach, weil ich Angst habe, eine These aufzustellen, weil du mich auseinandernimmst danach und dann rufst du deinen Freund an und der sagt das Gleiche und jetzt sagst du, ah ja gut, dem kann man trauen. Du bist so ein Schweinefleisch, Basti. Ja gut,
der ist auch klug.
Du bist so ein Schweinefleisch, Alter. Echt, ey.
Also, er ist Physiker. Er kann sowas erklären, deswegen haben wir ihn angerufen. Es ist immer gut, einen Physiker zur Hand zu haben. Immer eine gute Sache.
Ja, das
du hast Tim Analogist oder was? Ich habe Reini Remford.
Frederik Anal.
Frederik Anal, natürlich ist ein Franzose.
Frederik Anal.
Es gibt in der Geschichte der Menschheit ja so lustige, so herrliche. Wusstest du zum Beispiel, dass der erste Fallschirm, der gebaut wurde, oder der erste Versuch eines Fallschirms, muss man sagen, war ein Franzose? Und warte mal, muss man ganz kurz googeln. Es gibt wirklich die Aufnahme von seinem ersten Fallschirmsprung. Weißt du, wo er runtergesprungen ist? Das ist eigentlich naheliegend.
Nee.
Er war ein Franzose.
Nein, nicht vom Eiffelturm.
Richtig. Er ist vom Eiffelturm gesprungen. Also es war, glaube ich, nicht der erste richtige Fallschirmsprung, aber es war, warte mal, ich muss mal kurz, er ist vom Eiffelturm gesprungen und es muss irgendwie 1912, Extremsport, als einer der ersten sprang Franz Reichelt. Oh, es war ein Deutscher. Warum warst du denn ein Deutscher?
Jetzt aber hier, hä? Du kleiner Wichser. Du so, wie dumm muss man sein als Franzose? Viva la Revolution! Ah! Und jetzt war es aber ein Arampampam.
Jedenfalls, Franz Reichelt, es gibt sogar das Bild von ihm. Er sieht wirklich exakt so aus, wie du ihn vorstellst. Oh, scheiße. Dafür über Tote lachen. Er ist über 100 Jahre tot. Hast du gegoogelt?
Ja, ich sehe ihn gerade. Der war Schneider.
Das Bild ist super. Ich weiß, ich war keine Ahnung, was er war. Er hat sich auf jeden Fall einen lustigen Batman-Umhang gebastelt, hat gesagt, er wird damit mal vom Eiffelturm springen. Das Ergebnis gibt es immer noch bei YouTube zu sehen. Es hat nicht funktioniert. Es ist wirklich tragisch, weil man sieht diesen Typen in dieser, alles ist zu schnell, wie alles immer zu schnell ist in diesen Aufnahmen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Die haben mit mehr Bildern oder weniger Bildern gedreht. Jedenfalls alles, was irgendwie um 1920 und so rum ist, sieht ja immer total hampelig aus, weil die Bewegungen zu schnell sind.
Nur.
Und in diesem Fall, er rennt den Eiffelturm hoch, springt runter, spreizt seine Flügel, die er sich gebastelt hat und fällt einfach wie so ein nasser Sack. Bumm. Feierabend.
Du bist so ein Wichser.
Ja, gut.
Aber Basti, also, ich habe eine Frage an dich so. Guck mal, diese Menschen, die hatten, okay, klar, er ist verstorben. Nee, mir geht's nur darum, hätten wir die Eier, das zu machen?
Also, nein, wir sind mal, ja auch nicht bescheuert.
Also, auch so zum Beispiel die Wright-Brüder zum Beispiel. Ja, oder der erste
Juri
Mann.
Juri Gagarin.
Gagarin war ja der erste, der in den Weltraum als Mensch, der war ja der erste im All. Aber auch so Neil Armstrong, weißt du, ich meine, du musst jetzt mal überlegen, die sagen zu dir, verstehst du, du hast so ein Meeting mit den Leuten und die sagen, hey Leute, schaut mal, also ihr seid ja jetzt die Ersten, die dann auf dem Mond landen werden. Also wir wissen ja nicht, also normalerweise müsste es ja funktionieren. Ja, also hier die Tests auf der Erde, wir kennen die Gegebenheiten auf dem Mond noch nicht. Also, aber eigentlich, und jetzt musst du echt mal die Eier haben, Moruk. Du bist echt einfach, dass du da hochfliegst und dann auch da rausgehst. Ich hätte mir in die Hosen geschissen. Aber aufgrund dieser Menschen haben wir halt Wissen erlangt und die haben auch Wissen geschaffen, also Wissenschaftler halt, weißt du, die halt über diese Grenzen hinausgegangen sind und die Not aufgebracht haben.
Also ich sage jetzt mal, der Salzwasserkrokodilmann nicht, der war einfach ein Idiot. Aber Gagarin, der war einfach ein Idiot. Das ist einfach, da ist ein Schild, da ist ein Krokodil drauf, da steht 7 Meter langes Krokodil, frisst sie auf und er sagt, ach komm, 2 Bier geht schon. Weißt du, das ist selber schuld. Aber Gagarin ist, glaube ich, noch krasser als die Jungs von der Mondlandung. Man kann das nicht gegeneinander aufwiegen, aber irgendein Astrophysik-Professor, das kann sein, dass es Neil deGrasse Tyson war, hat letztens gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie wahnsinnig dieser Mann gewesen sein muss. Man hat den alleine an eine Rakete voll Treibstoff gebunden, ohne zu wissen, wie das Weltall im eigentlichen Sinne funktioniert. Das Einzige, was bisher oben war, waren Hunde und Schimpansen. Und dann ist dieser Junge aus der russischen Kolchose einfach mal ins Weltall geschossen worden, mit einer Technik basierend auf einem Gameboy. Und allein die Eier zu haben, das zu machen, genauso, ja, Wahnsinn, am Ende gilt Wahnsinn, das Gleiche für die. Niemals würde ich das machen. Niemals.
Ich auch nicht.
In einer Million Jahre nicht. Ich finde das so krass, wenn Leute sowas. Dieser Entdeckergeist, den Leute haben, den zum Beispiel Edmund Hillary, der erste Mensch, der den Himalaya bestiegen ist, glaube ich, also der erste, nee, warte mal. Ohne Atemmaske war Reinhold Messner und Hillary war. Aber da waren doch die Sherpas bestimmt schon vorher drauf. Aber irgendwas hat Hillary ausgezeichnet. Dass ich glaube, er war wahrscheinlich der Erste, der oben war. Und du denkst so, fuck, ich will da gar nicht hoch. Ich mache gar nichts, wobei ich sterben kann. Hier auf Bali gibt es zum Beispiel so Schaukeln. Da kannst du dich über so einen Abgrund... Also du kannst halt so Instagram-Bilder, ne, diese ganzen Insta-Fotzen, die es gibt, hängen sich dann auf so eine Schaukel.
Psst, warte kurz. Hör auf.
Was?
Die Leute so zu beleidigen. Das war jetzt eine Beleidigung. Und dann kriegen wir eine Anzeige und dann muss ich mitzahlen.
Von wem? Von wem, ja, von wem kriegen wir eine gesagt, Anzeige? Ganzen, ist ja völlig.
Du hast gerade Insta, die solche Bilder machen.
Insta-Fotzen. Ist doch keine persönliche Beleidigung auf irgendjemanden Spezifischen. Das ist eine allgemeine Menschengruppe, die ich verachte. Die laufen hier überall rum. Das sind ganz schreckliche Leute.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, kollektiv, das sind... Insta weibliche Geschlechtsteile. Verstehst du?
Insta Pimmel ist mir doch egal. Also am Ende geht es darum, dass es gibt hier auf Bali leider sehr viele Fotomotive. Unter anderem dem wunderschönen Reinigungstempel der heißt Tirta Empul, glaube ich, der Purification Tempel. Da kann man in so einem
Wasserbaden.
Genau. Und wenn du da hinfährst, da stehen einfach 200 Leute. Das ist absolut fürchterlich. Sollte man auf keinen Fall machen. Hier, und diese Schaukeln, die gibt's auch. Und da wirst du an so ein rostiges Gestell gebunden. Und dann kannst du über so 150 Meter Abgrund schaukeln. Für dein Insta-Foto. Und ich hab das gesehen. Das kostet 400.000 indonesische Rupien. Das sind also so ungefähr 30 Euro. Und ich denke so, Alter, auf gar keinen Fall. Also wirklich, gar keinen Fall.
Ja, aber Basti, das ist ja genauso wie die Alligator-Geschichte. Es bringt ja die Menschheit nicht weiter. Weißt du?
Wenn wir jetzt sagen würden, okay, es bringt die Menschheit weiter. Man würde dich anrufen, würde sagen, Özcan Kosa, wir haben eine sehr kleine Rakete gebaut, wir brauchen einen sehr kleinen Mann dafür, weil ist nicht viel Platz und wir haben auch nicht viel Treibstoff, aber wir wollen zum Mars. Sie wären der erste Mensch auf dem Mars, wir schießen Sie dahin. Würdest du sagen, ja?
Ich? Also wenn die mich fragen, auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Ich würde sagen, hör mal zu, guck mal, ich lebe gerade in Karlsruhe, ich war noch nicht mal in ganz Karlsruhe. Ich gucke mir erstmal ganz Karlsruhe an. Vielleicht gehe ich dann noch nach Stuttgart nochmal, die Straßen, die ich noch nicht durchgelaufen bin. Und wenn ich ganz Deutschland, Europa und den Rest der Welt durch habe, dann würde ich sagen, let's go to the Mars. Weißt du? Aber was soll ich dort? Also ich finde es ja, ich finde es ja so, dieser Entdeckergeist, das finde ich großartig. Ich habe auch jetzt letztens eine Doku angeguckt, wo die in irgendwelche Höhlen gekrochen sind, um Gräber zu finden. Und die haben... die sagen wirklich, das sind so die ältesten, in Anführungsstrichen, menschlichen Knochen, die die gefunden haben. Also die rechnen sogar zwischen 100 bis 250.000 Jahre alt, Basti, was sie da gefunden haben. Das ist auf Netflix, richtig krass. Ich habe das gesehen, die sind da durch Höhlen gekrochen, also die konnten gerade mal noch atmen. Und da habe ich mir gedacht, wirklich, da kam auch dieser Gedanke bei mir auf. Erst habe ich mir gedacht, sind die dumm? Aber dann habe ich mir gedacht, wegen diesen Menschen sind wir jetzt da, wo wir sind. Also wäre jeder so in der Komfortzone wie du und ich und ich zähle mich wirklich dazu, ich bin ein richtiger Schisser, ich bin kein Entdecker, ich bin neugierig, wenn es auf Netflix oder so ist, auf YouTube, aber ich würde nie in meinem Leben sagen, ja, ich gehe mal in diese Höhle rein und kriege da mal, hey, wie sieht's denn dahinter aus, weil du bleibst eine Sackgasse. Wie komme ich da wieder raus, Alter?
Aber das ist, wir bringen die Menschheit nicht weiter, solche Leute bringen die Menschheit weiter, aber absolut. Ich, ganz ehrlich, ich habe das auch gar nicht. Also gar nicht, wirklich. Also wenn die mich anrufen, das ist einer meiner größten Albträume. Dass ich habe mehrmals schon geträumt, dass ich in einer Rakete sitze, die ins All geschossen wird, weil ich aus irgendeinem Grund in irgendeiner Scheiße gewonnen habe, dass man das machen darf. Ich meine, diese ganzen Milliardäre machen das ja gerne. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele Raumfahrttouristen, die dann die russische Raumfahrtbehörde mit Kohle bezahlen, damit sie da mal hinfliegen dürfen. Dennis Tito etc.
Ja.
Und das wäre, also wirklich, das ist ähnlich wie die Nummer mit dem U-Boot, die wir letztens erlebt haben. Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Wir haben ein Leben, ein einziges Mal. Ich mache noch nicht mal so Sachen wie Parasailing. Hier am Strand gibt es so Typen, die kommen an, die sehen nicht so wirklich vertrauensvoll aus, die haben auch nichts mit dem Hotel zu tun. Die wollen ja, die haben dann so ein Motorboot mit so einem Parasailing-Ding da, weißt du, wo du dann so an so einen Fallschirm gebunden wirst und dann zieht der dich hoch über dem Wasser. Ich habe letztens noch ein Video gesehen aus Jamaika, wo ein älterer Urlauber einfach aus dem Ding rausgerutscht ist. Der hat sich einfach nicht richtig festgebunden oder keine Ahnung, hat einen Furz gelassen oder so. Jedenfalls ist er einfach, während er mit dem Parasailing-Schirm gezogen wurde, aus 80 Meter Höhe einfach mal eben aufs Meer gefallen. Und war natürlich Matsche, weil 80 Meter Höhe ist ein bisschen hoch für Fallen, auch aus Wasser.
Aber Basti, guck mal, ich finde dich ja, du lügst eigentlich, weil du bist schon ein mutiger Mensch, du gehst tauchen.
Ja. Das stimmt.
Also dein Leben, du bist, also guck mal, ich habe jetzt darüber nachgedacht, du hast ja voll oft zu mir gesagt, mach einen Tauchschein, auch ein anderer Freund von mir macht das, hat er gesagt. Und ich habe jetzt wirklich mit dem Gedanken gespielt, habe mich damit die letzten Wochen mit meinem Bandscheibenvorfall, hatte ich ja viel Zeit, auseinandergesetzt. Und ich habe gesagt, nee, ich mach's nicht, weil ich einfach zu viel Angst hätte. Also deswegen beneide ich dich, weil die Unterwasserwelt ist wunderschön und genauso ist, sind auch die Lüfte wahrscheinlich wunderschön, wenn man das Paragliding macht und Parasailing und alles, aber ich würde es mich nicht trauen, weil ich bin halt, ich bin, weißt du, was ich bin? Ich bin eine Schlagzeile. Ich bin dieser Bericht, den du in der Zeitung liest, so auf Seite 12 unten, mittelmäßiger Comedian, beim Tauchen ertrunken, weil der Schlauch gerissen ist. Das bin ich. Ich bin der, der zum ersten Mal taucht und dann reißt das und ich bin... Oder letztens kam auch... Ich gucke ja diese ganzen Videos an von Tauchern und dann steht so, wenn ein Tigerhai auf sie zuschwimmt, dann gucken sie ihm in die Augen, wenn der Maul in die... Dann langen sie an seine Nasenspitze und drücken ihn vom
Körper. Und drehen sie.
Ja, und dann habe ich mir auf jeden Fall bleibe ich, wenn ein 5 Meter langer Tigerhai auf mich zuschwimmt, bleibe ich bei meinem ersten Tauchgang komplett ruhig. Motto, ich scheiße mich schon in die Hose, wenn so ein 30 Zentimeter Fisch an mir vorbeischwimmt. Da habe ich schon Schiss. Weißt du, ich habe Schiss vor Tausendfüßern und wenn ich, deswegen mache ich es nicht. Also ich schnorchel immer in der Nähe. Jetzt, ich habe halt Schiss. Ich bin Schisser. Ich gebe es zu. Jetzt ist raus und...
Ist auch, nein, es ist ja auch sinnvoll. Also ich bin jemand, das klingt jetzt ein bisschen obercool, aber es stimmt wirklich. Ich bin jemand, der in Gefahrensituationen extrem ruhig bleibt. Immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe das von meinem Vater. Du kennst meinen Vater. So, weißt du, war einfach meiner Familie.
Ice cold. Wie heißt dein Vater nochmal mit Vornamen?
Wolfgang.
Ice cold
also
Wolfgang.
Heißt, in meinen Büchern heißt er Robert, aber wenn man ehrlich ist, er heißt Wolfgang. Ich habe ihn jahrelang Robert genannt, ist aber bescheuert. Er heißt Wolfgang. Und also, Wolfgang ist halt, wie er ist. Oder? Wolfgang ist halt so. Kann man nicht ändern. So, Wolfgang
kommt aus
könnte
dem
in einem brennenden...
Und heißt, der mit dem Wolf tanzt.
Genau. Wolf, nee, der mit dem Wolf geht, du Arsch. Jedenfalls ist Wolfgang ist, ist einfach der ruhigste Typ der Welt. Der könnte in einem brennenden Flugzeug sitzen, seine Zeitschrift lesen und würde sie vor dem Absturz noch zu Ende machen. Er würde sie noch zu Ende lesen. Mein Vater hat noch nie, er hat dafür gezahlt. Ich habe meinen Vater in meinem ganzen Leben noch nie aufgeregt gesehen. weder positiv noch negativ noch irgendwas. Der sitzt auch auf einer Achterbahn und guckt einfach geradeaus. Ich bin mit dem Achterbahn gefahren.
Scheiße.
Gar nichts. Du müsst ihm so ein Pulsmesser ansetzen. Ich sag dir, das Ding fährt los, 60 Schläge, das Ding hält an, 60 Schläge. Kein Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob er mitkriegt, dass er auf der Achterbahn sitzt. Wahrscheinlich, weil ihm der Wind durch die Haare weht. Das ist einfach unfassbar. Der Mann hat keinen, also der ist der geborene Ruhepuls. Und das habe ich zu einem
Vater
Stück weit auch.
Wäre ein geiler Geheimagent.
Ja, mega.
Dein Vater
ist nur nicht so geschickt,
wenn
es um Geheimnisse geht.
Ja, also bei mir ist so, mein Puls schießt hoch, sobald ich in irgendeine unangenehme Situation oder ich weiß, jetzt kommt hier eine gewisse Ansprache, dann meine Halsschlagader platzt. Also meine Halsschlagader sagt, ich lüge. Weißt du? Also so auffällig wäre ich auch bei so einem Verhör oder irgendwas, keine Ahnung, ich werde von der Gegenseite gefangen. Ich würde alles erzählen, komplette Wahrheit. Einfach nur, dass ich sage, lass mich wieder frei. Ich bin kein guter
alles.
Typ. So.
Geil, die kommen rein, weil sie haben die Autobatterie noch gar nicht an deinen Eiern. So. Ja. Sie wollen
sich
erstmal nur einen Kaffee
warm machen. Schreib auf, Digga.
Du denkst,
Kapitel
1. Du denkst, du wirst Watergeboardet, dabei will sich der Folterknecht einfach nur einen Tee machen. Und also alles klar, ich erzähle alles.
Ja.
Na, also mein Vater wäre, als Geheimagent wäre mein Vater dahingehend nicht gut, da nämlich die Katastrophe im Geheimnis zu behalten ist. Er ist der schlechteste Geheimnis. Ich erzähle meinem Vater nie ein Geheimnis. Ich werde nie vergessen, ich wollte meine Frau mal überraschen mit einer Reise nach Prag. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Ist scheißegal. Und der Plan war, mein Vater fährt uns zum Flughafen. Okay, und er sollte uns eigentlich zum Bahnhof fahren, weil ich hatte irgend so eine erfundene Geschichte, dass wir fahren nach München, was weiß ich, irgendein Scheiß. Und wir müssen zum Bahnhof in Düsseldorf, ich hätte Tickets da gekauft. Und dann steigen wir ins Auto, ne? Ich hatte Koffer dabei, hatte die schon im Kofferraum positioniert, es war alles geplant, damit sie nichts checkt, nichts. Er steigt ein, wir steigen ein, er dreht sich zu uns um und sagt, ja, und ihr fahrt jetzt nach Prag, oder wie? Und ich gucke ihn an und denke so,
nein, das weiß ich gar nicht mehr.
Und er sah in meinem Blick, dass ich kurz davor war, mich selber zum Halbwaisen zu machen, wirklich. Und dann sagt er, aber weißt du was, das Allerbeste war, wie er sich da rausgewunden hat. Und dann sagt er allen Ernstes, ach nee, das waren ja andere. Ich gucke ihn so an, ist das dein Ernst? Was? Ach, das waren ja andere? Und meine Frau guckt mich an und sagt so, wie Prag? Ich sag so, verfickter Scheiße, Vater, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hatte mich noch nicht mal angeschnallt. Wir waren eine Minute in diesem Auto.
Boah, das ist aber, das ist echt scheiße. Ja, aber das ist, ich kann mir richtig vorstellen, wie du das akribisch geplant hast alles und vorbereitet hast und
alles.
Die Aufregung. Du wolltest einfach nur das Leuchten ihrer Augen sehen, wenn ihr am Flughafen ankommt und sie dann sagt, was ist jetzt los? Ja, einfach, wo du dann sagst, lass dich doch überraschen und dann nicht mal am Schalter und dann kommt so, sie fliegen jetzt nach Prag und dann, boah, klar, das ist dann hart.
Ja. Das aber ist bei mir immer so. Ich hab immer so Probleme mit Überraschungen. Also ich habe einmal, wollte ich überraschen, dass wir nach Amsterdam fahren. Und ich habe es nur einer Person in der Uni erzählt, einer Kollegin von mir, dass wir heute überraschend nach Amsterdam fahren. Ich hole meine Frau
Basti,
bei der Arbeit ab.
Basti, eine Sekunde bitte. Es tut mir leid, die Handwerker sind oben. Der will mich gerade noch sprechen. Eine Minute.
Oh.
Ich muss nur kurz hoch. Eine Sekunde. Tut mir leid.
Alles gut. Das Schöne ist, viele wissen es nicht, aber Özcan Kosa hat keine Handwerker. Das sind keine Handwerker, die da jetzt gerade unterwegs sind. Es sind seine Bediensteten. Er hat einen ganzen Stab. Morgens wird er gebadet von zwei nubischen Schönheiten in Eselsmilch. Die machen ihm schön die Füßchen sauber, machen ihm schön die Vorhaut sauber. Nee, hat er nicht mehr. Machen ihm da, wo keine Vorhaut mehr ist, alles schön sauber. Die kümmern sich um alles. Er wird abgerieben, er wird geküsst. Seine kleinen Bauchnabel wird sauber gemacht. Richtig schön Pillepalle. Mittags wird ihm dann was gekocht. Es ist gar nicht so leicht, als Diener von Özcan Kosa zu dienen, weil. Ja.
So, jetzt, sorry.
Ich habe pausiert bei mir, also wir machen einfach weiter.
Tut mir leid, ich musste nur, weil die hatten eine Frage.
Alles gut, die schneiden das einfach aus, egal.
Okay. Amsterdam war es, Amsterdam.
Einer Person habe ich es erzählt, okay? Einer einzigen. Ich habe gesagt, wir fahren heute überraschend nach Amsterdam. Ich fahre mit dem Auto, hole sie von der Arbeit ab, fahre zur Tankstelle, um den Wagen voll zu tanken, steige aus dem Auto aus und dort steht meine Freundin aus der Uni, die uns beide kannte, guckt zu uns in die Fenster, weil sie gerade ihr Auto auch tankte, guckt in unser Fenster rein und sagt, na, geht's jetzt nach Amsterdam? Und ich denke so, verfickte Scheiße, das kann nicht wahr sein.
Nein.
Es kann, ich kann, hä? Überraschungen gehen bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Die wusste aber halt darfst, nicht, dass es eine Überraschung war.
Aber du darfst halt keinem mehr, du darfst keinem vertrauen. Du kennst doch auch, es gibt diesen Satz und du weißt ganz, aber bitte erzähl es keinem weiter. Das ist die Aufforderung, dass es eine heiße Ware ist.
Das stimmt auch wieder.
Ja, das ist halt so diese Aufforderung, diese Information, die ich dir gerade mitgeteilt habe, das ist the hot shit. Und eigentlich habe ich dir gerade eine Superkraft verliehen, weil wenn du diese Information weitergibst, werden andere Leute glücklich sein und du wirst in ihrem in dem Beliebtheitsgrad bei den Top 5 wirst du erscheinen, als Erster oder Zweiter. Das ist halt immer diese aber bitte sag's keinem weiter. Es darf auf gar keinen Fall...
Weißt du, was der beste Weg ist, um Leute zu erkennen, denen du nicht trauen solltest? Wenn Leute dir sagen, mir kannst du vertrauen. Das ist die beste Aussage, an der du weißt, denen kannst du nicht vertrauen. Auf gar keinen Fall. Mir kannst du auf jeden Fall vertrauen. Ja. Aber gut, bei dir wusste ich ja vorher schon. Aber es gibt wirklich viele Leute, die dann so, hey, auf mich kannst du zählen. Auf gar keinen Fall. Das sind die ersten, die dir richtig, also komplett saulustmäßig in den Rücken fallen, wenn es irgendwie geht. Sowas wie Vertrauen darf man nicht formulieren. Vertrauen ist da. Vertrauen nimmt man nicht selber. Man bewirbt nicht seine eigene Vertrauenswürdigkeit. Wenn jemand dir vertrauen soll, dann wird er das tun, weil er dich kennt. So. Wenn du ihm aber erzählst, ich bin super vertrauenswürdig. Also mir kannst du das ruhig erzählen, keine Sorge. Ich hasse Leute, die Sachen weitererzählen. Ich versuche das nie zu machen.
Aber also mir kannst du alles anvertrauen. Guck mal, zum Beispiel Eileen hat mir auch letztens gesagt, dass sie mit Stefan gebumst hat. Ich habe es keinem weitererzählt. Deswegen kannst du mir alles erzählen. Es ist gar kein Problem.
Du bist ja mega offen. Das ist ja oder mega verschlossen. Das ist mega gut. Ja. Das gefällt mir richtig gut an dir.
Ja, ich glaube halt ist auch Eileen? Vertrauen. Ja. Keine Ahnung, ich habe das jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen.
Ja.
Nur, ich glaube halt, Vertrauen ist auch sehr schwer, Menschen ändern sich ja auch.
Ja, aber Vertrauen ist extrem wichtig, ne?
Ja, absolut. Also nicht nur in einer Beziehung, also auch eine zwischenmenschliche Beziehung, also ich meine halt auch so Freundschaften, also nicht nur eine Beziehung, die du mit einem Partner eingehst, sondern halt auch bei einer Freundschaft ist Vertrauen sehr wichtig, weil man kann ja nicht, klar sagen jetzt viele, mein Partner ist mein bester Freund, boah, ich weiß nicht, also inzwischen bin ich der Auffassung...
Freundschaften halten gemeinhin länger als Partnerschaften, das darf man nicht vergessen.
Als eine Beziehung, ja. Ja, ich glaube halt auch, es gibt halt manche Sachen, die ich nicht mit meinem Partner besprechen möchte. Weil ich denke mir so, dafür sind...
Dein Drag-Queen-Ding?
Ja, gut, aber Basti, ich habe dir das anvertraut. Ja, und ich mache das nur von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und alles, was unter 6 Stunden ist, zählt nicht. Also das darfst du nicht, nee, aber hattest du mal jemand, wo du einen krassen Vertrauensbruch, also jetzt klar, diese Storys sind hart, die du mir erzählt hast, jetzt mit Prag und Amsterdam und so, ist eine Überraschung, die man machen will, aber das ist ja genau, aber so, wo du wirklich dir gedacht hast, so, das ist jetzt nicht, also ist nicht dein Herz jetzt, das kann nur von der Person kommen.
Ich denke gerade drüber nach, ehrlich, ich denke gerade darüber nach. Also ich habe mit Freunden gebrochen oder mit einer Freundin mal gebrochen, das habe ich dir auch schon mal erzählt.
Ja, ja.
Aber das war kein Vertrauensbruch, das war eher, dass sie mich im Stich gelassen hat und dass ich das nicht akzeptieren konnte.
Ja.
Aber ja, doch. Mich hat auch schon mal jemand richtig krass belogen, also richtig krass, wo ich so dachte, wow, okay, das Druckabfall in der Kabine gerade, das kann nicht wahr sein. Dass jemand, dem ich wirklich vertraut habe...
Ja.
Mein Vertrauen so benutzt. Doch, ist mir schon passiert. Und war für mich extrem traumatisch, weil man kann mir vorwerfen, was man will. Ich bin ein Schwanz, ein Idiot, ein Spinner, was auch immer. Aber wenn ich irgendwas auf der Welt bin, ist es loyal. So, das bin ich wirklich.
Und, ja, das stimmt.
Das versuche ich wirklich zu sein. So, das ist, halte ich für das wichtigste Element meiner Freundschaft, meiner professionellen Berufspartnerschaft etc. Was auch immer. Loyalität ist unbezahlbar. Und da war jemand einfach privat illoyal, untreu, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Und ganz schlimm.
Ja.
Und das hat mich wahnsinnig angepisst. Ich bin aber dann auch rigoros. Also ich lösche solche Menschen aus meinem Leben komplett.
Also da machst du einen Bruch einfach und sagst, okay, ciao, ich habe jetzt draus gelernt. Oder wie handhabst du das dann? Also
in dem Fall mit dieser Person, die kommt nie wieder in meine Nähe. Also die wird nie wieder in einem Raum mit mir sein. Nie wieder. So, und das ist meine Art, damit dann umzugehen.
Ich finde das aber cool. Also, ich glaube, wenn man ein gewisses Vertrauen aufbaut oder jemandem auch sein Vertrauen schenkt, und das ist ja auch das Fundament, worauf man aufbaut. Und wenn das dann kaputt ist, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Also, was willst du da noch?
Ja.
Man könnte jetzt sagen, okay, man kann verzeihen, aber ich glaube, in manchen Situationen sollte man oder gibt es halt Menschen, die können nicht verzeihen. Und das muss man halt auch respektieren, weil letztendlich bist du ja nicht der Auslöser gewesen dieser Situation.
Es gibt einen Unterschied zwischen verzeihen und vergessen. Verzeihen kann man, vergessen nicht. Glaube ich. Und oder sollte man nicht. Ich spreche jetzt aber von wirklich bedeutenden Enttäuschungen. Ich spreche jetzt nicht von, du hast meinen Geburtstag vergessen oder ich war enttäuscht von diesem Abendessen oder so. Ich spreche wirklich von hintergangen werden, betrogen werden, ob es jetzt um Geld ist oder sexuell oder was auch immer.
Ja.
Da finde ich, kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich bin jemand, der dann sehr rigoros ist in dem Moment. Natürlich bin ich auch kein Heiliger und kann das nicht immer durchziehen. Also ich weiß noch, dass ich in diesem Fall dann zum Beispiel wahnsinnig darunter gelitten habe nach ein paar Wochen. Und dachte so, soll ich das nochmal zurücknehmen? Und dann waren es Freunde von mir, die gesagt haben, auf gar keinen Fall nimmst du das nochmal zurück. Auf gar keinen Fall. Das,
ich glaube, es belehr mich eines Besseren. Ich glaube, es ist dann halt auch sehr schwer in so einer Situation objektiv zu werden, sich kurz zurückzuziehen und sich das Gesamtbild mal anzusehen, weil so wie du sagst, es ist halt so, wie ich dich kennengelernt habe, du bist halt sehr gutmütig auch, ja, also harmoniebedürftig, dass du dann, so wie du gerade erwähnt hast, dass du dann sagst so, ja komm, scheiß drauf, okay, egal, weißt du, ich verzeihe und weiter geht's, aber diese Wucht.
Das hat ja was mit der Größe.
Die Wucht des Vertrauensbruchs, wenn die dann so immens ist, hat man manchmal gar nicht die Distanz dazu, um das richtig zu beurteilen. Aber was
ich glaube,
findest du schlimmer?
Auch, Streit.
Entschuldigung, okay. Nee, bitte, weil ich
glaube, dass Streitereien in Partnerschaften, zum Beispiel, eigentlich sollte man es bei jedem Streit, der aufkeimt, in der Partnerschaft immer so machen, dass einer von beiden einfach eine halbe Stunde spazieren geht. Ab dem Moment, wo es eskaliert, ab dem Moment, wo es scheiße wird, ab dem Moment, wo man wirklich anfängt zu schreien oder ausfallen zu werden oder von mir aus auch einfach nur persönlich zu werden, sofort unterbrechen, den Raum verlassen, 30 Minuten später wiederkommen. Weil aus dem Kern, aus der Knospe der Wut erwächst nichts Gutes. So, das wird nie, das kriegst
Krasser
du nicht.
Satz. In dem, okay,
du kriegst nichts
gut,
daraus.
Alter.
Danke. Du kriegst nichts daraus geschöpft in dem Moment, weil du bist nicht rational, wenn du wütend bist. Und deswegen ist ein bisschen Abstand dazu. Das ist aber natürlich in Freundschaften, wo man nicht zusammenlebt oder so, viel einfacher als zum Beispiel in einer Partnerschaft, wo man zusammenlebt, Kinder hat, Ehe hat, was auch immer. So viel schwieriger. Weil man nun mal ein Zuhause beispielsweise teilt, in einer Freundschaft mal Abstand zu nehmen und zu sagen, ich melde mich mal jetzt eine Woche nicht und dann gucke ich mal, wie ich mich fühle, ist viel einfacher. Weil man halt nicht gezwungen ist, Zeit miteinander zu verbringen.
Stimmt.
Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Streit in Beziehungen natürlich vorkommen darf, aber das ist nicht, also dass man sich immer wieder überprüfen muss, übernimmt das hier gerade das Ruder in dieser Beziehung? Streit zum Beispiel.
Ich fand deinen Satz sehr, sehr weise. Ich habe das noch nie zu dir gesagt, das weißt du.
Ja.
Das ist finde ich absolut cool, weil du hast recht, entweder redet man sich in Rage und sagt dann Dinge, die man nicht mehr zurücknehmen kann oder verhält sich einfach blöd, dann macht es vielleicht, ich bin eigentlich kein Freund davon, wegzurennen oder wegzugehen, aber du hast recht. Muss ich dir wirklich recht geben? Ich glaube, es macht dann mehr Sinn, wenn man kurz sagt, okay, ich muss mal kurz durchschnaufen und vielleicht mir nochmal alles kurz vor Augen halten, was ich gerade gesagt habe oder was gerade passiert ist. Weil manchmal werden ja auch so kleine Probleme dadurch, so wie du sagst, aus dieser Knospe wuchert es dann auf einmal und es entsteht ein Streit, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Also, weil man nicht aufhört oder kurz mal die Distanz, finde ich gut. Finde ich richtig gut.
Ja, aber natürlich bin ich auch kein Heiliger und kriege das nicht immer hin. Also,
ja, natürlich auch, nicht. Basti, ne, ey, sorry, Alter. Ich habe dir noch vor einem Jahr gesagt, wie ich in der Tiefgarage mich mit dem Typen, da wäre ich auch lieber spazieren gegangen. Weißt du, es gibt ja auch Momente, wo ich mich selber dabei ertappe und mir denke, was machst du gerade, du Vollidiot? Was machst du gerade? Was laberst du gerade? Warum musstest du jetzt so reagieren? Warum hast du nicht einfach drauf geschissen, hast dich kurz umgedreht und der Tag wäre noch schön gewesen? Dann lässt du es so stehen und fertig. Erwische ich mich selber immer noch und sehr oft in meinem Leben. Es gibt einfach Situationen, wo ich nicht, ich bin nicht Herr über die Lage. Vielleicht ist auch die Unsicherheit, weißt du, dass man die Wut nimmt, weil man sich in dem Moment so unsicher fühlt, um nicht so dumm dazustehen, vielleicht bei mir, weißt du? Also, aber was ich dich jetzt fragen wollte, bezüglich diesem Vertrauensbruch, was hat dich mehr verletzt? Die Situation, oder wenn du jetzt so drüber nachdenkst, die Situation an sich oder dass du danach oder konntest du danach deswegen nicht mehr dieses Vertrauen anderen Menschen gegenüber aufbringen, was du zuvor immer gemacht hast? Also,
das habe ich geglaubt, dass das so wäre, dass das nicht könnte. In dem Moment danach habe ich das geglaubt. Ich habe der Person dann auch mal was mitgeteilt, so im Sinne von, weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich als Person war, als Mensch, wie sehr mich das verändert hat, was du da getan hast. Und dass ich wahrscheinlich nie wieder jemandem Vertrauen schenken kann. Jedenfalls so. Und ach, krass, ich habe dann aber gemerkt, dass es nicht stimmt. Also, dass es durchaus möglich ist. Und dass das...
Boah, Gott sei Dank. Ey, Gott sei Dank, Mann. Aber finde ich cool, dass du trotzdem noch das Gespräch gesucht hast.
Ja, es war kein Gespräch. Ich habe kein Gespräch gesucht. Es war, ging eher darum, der anderen Person nochmal mitzuteilen, so, weil ich das Gefühl hatte, nur durch den Abbruch der Beziehung oder der Verbindung mache ich es der anderen Person zu einfach. Die soll schon verstehen, was sie getan hat. So. Und okay, das war, das hat mir gut getan, so. Das hat mich befreit davon. Ich musste das loswerden, weil ich dachte, so nur den Kontakt abzubrechen, von einem auf den anderen Tag, reicht nicht. So. Das, weil die Person hat mich ja eh schon hintergangen. So dementsprechend kann ich nicht mehr, eigentlich erlöse ich sie ja sogar von ihrer Schuld dadurch, dass ich den Kontakt abbreche. Klar, sie hat einen Tag vielleicht schlechtes Gewissen, die Person, aber so nach zwei Tagen denkt die Person dann, ja, cool, ich bin eigentlich glimpflich davongekommen. Und das habe ich irgendwie nicht gefühlt. Also das wollte ich dann doch nicht so. Und
ja, du wolltest ihr halt, du wolltest der Person halt auch mitteilen, was das mit dir gemacht hat als Mensch. Also finde ich, aber krass, dass du dann noch so eine Kurve kriegst und dann wirklich noch dieses Vertrauen, muss ich wirklich sagen, Bro, Respekt, weil ich hatte in Situationen, wo ich so Vertrauensbrüche durchlebt habe, habe ich sehr lange gebraucht, um überhaupt irgendwie noch Menschen richtig zu vertrauen. Also es war bei mir, war das eine sehr, sehr, sehr lange Phase und du weißt, wie das ist, so wenn man so 18, 19, 20 ist und dein Charakter sich noch nicht gefestigt hat, aber halt auch in älteren Jahren, jetzt, ich meine, ich bin 42, ich habe schon einen Rentenantrag gestellt und nee, aber ich merke, dass mich Situationen von früher jetzt noch manchmal an, dass das halt in mir, ich weiß nicht, kann man das, das ist ja kein Trauma, das ist einfach eine...
Ein Stück weit schon. Also kommt drauf an, was es jetzt war, aber keine Ahnung, wenn du eine Freundin hattest, die dich betrogen hat zum Beispiel, dann ist das schon ein Trauma, natürlich.
Nee,
ist ein
aber,
eklatanter also, Bruch eines Vertrauens. Ne?
Also bei mir war es zum Beispiel, also ich kann es ja auch sagen, ich war sehr verliebt in ein Mädchen und wirklich sehr verliebt. Und ich habe ihr das aber nicht mitgeteilt und meine Freunde wussten das. Und einer meiner besten Freunde hat dann mit ihr Sex gehabt, so.
Obwohl und das er hat das mich, wusste.
Ja, obwohl er das wusste. Und ich habe dann mit ihm, also das war dann für mich auch vorbei mit ihm, also ganz klar. Sie konnte ja nichts dafür, sie wusste es ja von mir auch nicht. Aber es hat mich, das hat mich schon sehr, sehr, sehr hart getroffen. Und also in puncto Freundschaften habe ich in der, nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch in anderen Situationen schon harte Vertrauensbrüche durchlebt. Und mir hat das, also jahrelang, auch wenn ich jetzt noch Freundschaften aufbaue, und ich merke halt auch, dass ich eine gewisse Unsicherheit habe, wenn ich mit Freunden zusammen bin und verstehst, meine Frau ist neben mir und ich bin halt so, wow.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich merke das, weil das hat mich, weil Basti, ich war 17, 18, weißt du,
nein,
also
das ist,
das ist so die Zeit, du weißt besser als ich, Mann, du hast Psychologie studiert, die Zeit, wo sich mein Charakter eigentlich so bildet, weißt du, so Ende der Adoleszenzphase und dann so, ich glaube so von 18 bis 25, 27 sind diese Momente sind sehr prägnant, also Kindheit ja auch, aber
ja, ja, ja.
Da nimmst du ja alles sehr wahr und
ja, und viele Erfahrungen machst du da nun mal das erste Mal verliebt sein, das erste Mal Sex, das erste Mal richtige Freundschaft, also so Freundschaft, die über Schulfreundschaft hinausgeht.
Ja,
weil Schulfreundschaft oder Jugendfreundschaft ist ja eine Freundschaft zwischen Kindern ist was Wunderbares und auch richtig cool, dass es das gibt. Aber sie ist natürlich nicht tief, weil Kinder nicht tief sind. Ne? Also 10-jährige Kinder können super gute Freunde sein. Und ich will denen auch ihre Gefühle füreinander nicht absprechen. Aber natürlich können sie nicht das gleiche Maß an Freundschaft haben wie 18-jährige Erwachsene oder fast Erwachsene. Weil einfach mehr Persönlichkeit da ist, so.
Ja, außer die Verbundenheit zu den Eltern, das ist also diese, muss ich ehrlich sagen, jetzt mit meinen Kids, so ich merke so diese Vater-Tochter, Vater-Sohn-Liebe, die man halt aufbringt, diese Verbundenheit ist immens, weil da halt auch ein anderer Tiefgang ist und du hast recht, also ich würde dir da zustimmen, wenn man so Kinder unter sich haben halt nicht diesen Tiefgang oder halt auch diese Verbundenheit, das ist halt, man hat, die Gemeinsamkeit ist oft spielen. Wiederum gibt es ja Einzelfälle, wo so Kinder lieben oder Jugend lieben, heiraten dann miteinander und sind ewig zusammen und mega glücklich, aber ich glaube, das ist sehr selten der Fall auch.
Das ist selten der Fall, aber ich sprach jetzt wirklich von 10-Jährigen oder so. Ne? Ich hatte super Freunde, als ich 10 war und manche von denen sind auch heute noch meine Freunde. Aber natürlich war unsere Freundschaft damals anders, als sie heute ist. Unsere Freundschaft heute ist sehr tief und durch Erfahrungen geprägt und natürlich auch dadurch, dass mein Charakter sich gebildet hat. Mit 10 hast du, natürlich hast du einen Charakter aber, und eine Persönlichkeit, aber die ist noch nicht so gefestigt. Die ist noch sehr fragil und dementsprechend ist es viel schwieriger, sowas wie eine echte Freundschaft aufzubauen. Und deswegen können Leute dich auch, also zumindest in Freundschaften, glaube ich, wenn du älter bist, noch viel mehr verletzen. Weil eine aufgebaute Freundschaft als älterer, zum Beispiel jetzt, in unserem jetzigen Alter, ich finde eigentlich, ich glaube, du bist der letzte Freund, der dazugekommen ist unter meinen Freunden. So, weil ich einfach in den letzten Jahren keine neuen Freundschaften geknüpft habe. So, und
danke.
Weil ich das Gefühl habe, dass es voll ist. Also, dass mein Konto an Freundschaften ausreicht. Ich habe genug
aber
Freunde.
Finde ich gut, weil. Ich hatte dir einmal gesagt, dass mein alter Chef damals in der Gastro, der hatte mir gesagt, alles in deinem Leben musst du als Firma sehen. Also nicht vom Wert her, sondern einfach, du musst halt Zeit investieren, du musst Geld investieren, Aufmerksamkeit, Liebe. Weil wenn du etwas gründest, sagt er, also eine Firma muss ja auch eine Liebe zu etwas haben, eine Passion, eine Leidenschaft. Und er hat gemeint, wenn du halt zum Beispiel Familie, Freunde, Arbeit, Bekanntschaften, wenn du da halt nicht genug Zeit und Liebe investierst, dann geht diese Firma pleite. Und das habe ich zum Beispiel die letzten Jahre nicht gemacht, Basti. Und ich versuche das gerade alles aufzuholen. Weißt du, so zum Beispiel meine Family, so meine Cousins und alle, ich habe die fast gar nicht gesehen. Und jetzt bin ich halt so, scheiß drauf, Alter. Dann arbeite ich nachts länger. Ich mache meinen ganzen Office-Kram und ich fahre jetzt zum Geburtstag meiner Nichte. Ich muss da jetzt hin, auch wenn das jetzt 100 Kilometer sind und ich dann erst um 1 Uhr nachts zu Hause bin, dann schlafe ich halt mal 2-3 Tage weniger. Aber ich sehe das als meine Pflicht an, auch für die Leute da zu sein. Weil ich habe nach dem Verlust meines Vaters gemerkt, dass halt wichtige Personen in deinem Leben die einzigen sind, die am Ende für dich da sind. Ob es jetzt Freunde sind, Familie, Bekanntschaft, verstehst du? Das sind die, die bei dir sind. Und ich glaube, wenn man mal Menschen gefunden hat, die um einen herumschwirren und man hat mit denen tolle Erfahrungen gemacht, man hat sie lieb gewonnen über die Jahre, muss man wirklich daran arbeiten, das immer aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, es ist, anstatt das Handy in die Hand zu nehmen und 10.000 Reels durchzugehen, ist es mal nicht verkehrt, einfach mal einen Anruf zu starten oder einen Videocall und sagen, hey, wie geht's dir? Ey, vor lang nicht mehr gehört. Also nicht falsch verstehen, ich will das keinem vorhalten. Ich rede von mir selber, weil ich mich selber dabei erwische, wie ich so oft sinnlose Sachen mache und die immer damit begründe, dass ich kurz Auszeit brauche. Boah, ich muss kurz abschalten. Ich muss kurz abschalten. Und ich schalte eigentlich nicht ab. Ich ziehe mir irgendeinen Dreck rein und inhaltlose Scheiße, weißt du, wo ich mir denke, so, es bringt mich nicht in meinem Leben weiter. Aber auf der anderen Seite sind halt Menschen, die mein Leben lang für mich da waren und die mir so viel Liebe schenken, dass ich das lieber nutze, um die mal einfach mal alle durchzutelefonieren, Alter. Und letztendlich sind das doch 30 Minuten, weißt du? 3 Anrufe, 4 Anrufe sind 30 Minuten.
Und, klar, Freundschaften sind wie Pflanzen. Wenn du sie nicht pflegst, gehen sie ein. Das ist so.
Ja.
Und das ist aber genau, was du sagst. Ne? Also, man guckt irgendwie 4000 Instagram-Reels durch, wo sich irgendwie einer eine Banane in die Nase schiebt. Und diese Zeit sollte man eigentlich mehr investieren, um wirklich mal einen Freund anzurufen. Also ich habe mir das angewöhnt, dass ich den paar Menschen, die ich wirklich schätze, zwischendurch einfach mal schreibe, hey, ich vermisse dich oder ich denke an dich oder so. Weil ich denke, das ist eine gute Geste, einfach zu zeigen, so, du bist in meinem Kopf. Das funktioniert nicht bei jedem, aber das funktioniert bei den Ängsten dann schon. Und irgendwie finde ich das als, ich versuche das aufrechtzuerhalten, kommt auch nicht von jedem immer so zurück. Aber bisher funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, dass man wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man im Leben nicht viele Freunde hat. Man hat vielleicht 5 bis 10 Freunde, wenn man Glück hat im Leben. Richtige Freunde. Meistens sind es weniger, wenn sie nur an einer Hand abzuzählen sind, aber besser die als 1000 falsche.
Absolut.
Und deswegen mag ich diese Welt, in der wir uns jetzt bewegen, also die Showwelt und diesen ganzen Kram, überhaupt nicht. Also ich mag das nicht. So, ich muss damit leben, dass es eine Welt voller blitzernder Lichter ist, eine Welt von Leuten, die dir in den Arsch kriechen, aber dich eigentlich verachten. So, das ist leider so. Nicht Kollegen unbedingt, aber du weißt zum Beispiel, wenn du, ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, wenn ich irgendwie bei Fernsehshows war, wenn dann Kollegen da waren und vorher haben die Redakteure noch abgekotzt, was für Arschloch-Promis das sind und welche extra Wünsche die haben. Und dann kommt Promi ABZ um die Ecke und alle kriechen eben irgendwie mit wirklich einem kompletten mit einem kompletten Kopf in den Arsch. Und das ist eine Welt von Unechtheit, die ich nicht brauche, so die ich nicht will. Und das wird bei mir wahrscheinlich genauso passieren, dass ich irgendwo hinkomme, Leute das sagen. Und ich versuche da so durchzurutschen so und niemandem zu sehr auf die Füße zu treten. Aber zum Beispiel habe ich außer dir und 1-2 anderen keine Freunde in unserem Geschäft. So genau deswegen, weil ich mit dieser unechten Welt nichts anfangen kann.
Daher ist für mich das Schönste auf der Welt, wenn ich morgens aufwache, mein Handy in die Hand nehme und mir wünsche, hätte ich doch lieber ein iPad als Telefon, weil sonst deine Dickpics nicht in Originalgröße draufpassen würden. Weißt du, das ist für mich, also mit einem Dickpic von dir aufzuwachen, wo drunter steht, ich denke an dich.
Hey.
Also der Tag kann nicht schöner starten.
Was habe ich dir heute geschrieben?
Ich lese es kurz vor, okay? Ich gehe mal.
Nein, du liest jetzt nicht unsere privaten Nachrichten vor, aber ich habe dir heute geschrieben.
Eine Sekunde, ich lese es dir gerade vor.
Du musst ja, es jetzt nicht vorlesen, nein, das ist privat. Es geht ja nur um den Inhalt grundsätzlich.
Ja, dass du mich vermisst.
Ja.
Ja.
Und deinen heißen Schwanz. Beide. Ja.
Nein, aber das fand ich ja cool. Du schreibst oft so Sachen. Also ich meine, und ich finde das ja cool. Ich schreibe dann immer so, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht mehr an meinem Schlafzimmerfenster sehen.
Ich habe die Bullen schon angerufen. Du, und mehr als 500 Meter darfst du mir nicht mehr kommen. Solche Sachen schreibst du mir dann zurück, aber ich ziehe es durch. Ich ziehe es eiskalt durch.
Ja. Ich bin, hör auf, meine Mülltonnen zu durchwühlen.
Ja, ich bin halt der Mann, der in deinem Vorgarten hornaniert, während du duschst.
Ja.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir haben uns sehr lieb, ihr kleinen Mäuse. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich zurück aus Bali, auch wenn es eine wunderschöne Insel ist. Ich gehe mich jetzt nochmal im Purification-Tempel waschen. Eine Ötze wäsche ich auch mal unten rum, wenn die Handwerker endlich mit dem Wasserboiler durch sind. Und wir wünschen euch nur das Beste. Das Ärzte-Thema haben wir übrigens noch nicht besprochen, machen wir aber nächste oder übernächste Folge versprochen, weil wir haben unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen zum Thema Ärzte und psychologische Ausbildung und was für beschissene Erlebnisse viele von euch hatten. Vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten und wir picken uns ein paar raus und werden darüber sprechen.
Und Basti, wir müssen noch die Werbung machen für einen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ja, das machen wir auch noch. Aber nicht, dass ihr denkt, dass wir es vergessen haben, aber wir sind...
Wir haben es nicht
vergessen. Ja, wir haben es verpeilt, aber nicht vergessen.
Oh, das hast du schön gesagt. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir küssen eure Augen. Inshallah, passt auf euch auf.
Inshallah, Bruder. Assalamu alaikum. Basti, du wirst noch Moslem, glaub mir. Tschüss.
Hey, tschüss.